Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio ist heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Und bei uns geht's heute um Erleichterung. Die lässt heute Aktien weltweit steigen, weil es nach Handelsgesprächen zwischen den USA und China Signale für eine baldige Einigung gibt. Erleichtert dürfte auch BMW sein. Die Staatsanwaltschaft München bescheinigt dem Autobauer, nicht betrogen zu haben. Und das Bußgeld für schmutzige Diesel fällt vergleichsweise gering aus. Und ob die neuesten Pläne von Justizministerin Barley eine Erleichterung für Familien sind, das müsste sich erst noch zeigen. Sie will, dass künftig die Verkäufer von Wohnraum den Makler bezahlen, sofern sie ihn auch beauftragt haben. Schon am Freitag wollte US-Präsident Trump eigentlich die Strafzölle auf chinesische Importe anheben. Am 1. März also sollte es bis dahin keine Einigung im Handelsstreit der beiden Länder geben. Doch nach Verhandlungen an diesem Wochenende verschob er die Frist. Sebastian Schreiber meldet sich mit Einzelheiten aus Washington.
Ein gutes Wochenende sei das gewesen für die USA und China, schrieb US-Präsident Trump auf Twitter. Es gebe entscheidende Fortschritte, unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Dienstleistungen und dem Schutz intellektuellen Eigentums. Sollte es weiter gut vorangehen, schrieb Trump, plane er ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi in seinem Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Dort solle das Handelsabkommen dann abgeschlossen werden. Eigentlich sollte der Deal mit China spätestens am 1. März besiegelt sein. Die USA hatten eine entsprechende Frist verhängt. Nun räumt Präsident Trump mehr Zeit ein, gab allerdings kein neues Datum bekannt, zu dem das Ergebnis feststehen soll. Trump droht damit, Strafzölle auf chinesische Importe weiter zu verschärfen, sollten die Gespräche noch scheitern. Bisherige Zölle von 10% sollen dann auf 25% angehoben werden. Sie treffen chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Vertreter beider Länder hatten in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, Eckpunkte für den Handelsvertrag festzulegen. Der Zollstreit schwelt seit etwa einem Jahr. Die USA kritisieren ein Handelsdefizit zu China und werfen dem Land vor, unfaire Handelspraktiken einzusetzen.
Sebastian Schreiber berichtete. Entspannungssignale im Handelsstreit also. Frage an Claudia Werle in unserem Frankfurter Börsenstudio. Die Reaktion auch in Frankfurt positiv?
Ja, wenn wir auf die Kurstafel schauen, da kann man schon den Eindruck gewinnen. Es macht sich Erleichterung breit. Wir sehen deutliche Kursgewinne heute Morgen an den asiatischen Börsen. Jetzt am deutschen Aktienmarkt. Der DAX ist heute auf ein Jahreshoch gestiegen, steht aktuell bei 11.500 Punkten. Neben mir sitzt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Herr Lück, die Börsen reagieren so, als ob es sich um einen großen Durchbruch handeln würde. Aber eigentlich hat der amerikanische Präsident ja nur gesagt, ich erhöhe ab 1. März die Zölle auf bestimmte Produkte nicht. Warum diese Reaktion?
Ja, die Reaktion ist ja im Grunde darauf gerichtet, dass es jetzt keinen Handelskrieg gibt, also kein Einfrieren der gegenseitigen Lieferungen. Und das wäre eine der größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft, würde das Rezessionsrisiko auch in Europa erheblich erhöhen. Und was die Aktienmärkte jetzt feiern, ist im Grunde, dass dieses Rezessionsrisiko ein bisschen kleiner geworden ist, wenn es einen Deal gibt zwischen den USA und China.
Warum ist es Trump so wichtig, dass es zu einer Einigung kommt? Warum wollen auch die Chinesen eine Einigung haben?
Also Trump will sie, weil er im Grunde zu seinen Wählern gehen möchte und sagen, ich habe diese Versprechen gegeben und die habe ich auch gehalten. Und das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und es geht natürlich um die Wahl 2020, wenn er zur Wiederwahl antritt und wenn er vor allen Dingen seine eigene Wählerbasis, vor allen Dingen im Mittleren Westen, damit zufriedenstellen möchte. Die Chinesen können jede Maßnahme gebrauchen, die das Wachstum stärkt bzw. die Konjunktur absichert. Das chinesische Wachstum ist zuletzt schwächer ausgefallen als erwünscht. Deshalb ist es von der chinesischen Seite wirklich eher ein ökonomisches Argument, warum man für diesen Deal ist.
Geht es nicht eigentlich um viel, viel mehr als um diese Handelsstreitigkeiten?
Ja klar, es geht eigentlich darum, wer im 21. Jahrhundert die Führerschaft hat, global, wer sich die besseren Zugriffe auf Rohstoffe sichert in den Regionen, wo sie stark vorkommen, in Afrika, in Südamerika. Es geht darum, wer die Logistik dafür besitzt und entsprechend diese Rohstoffe transportieren kann. Stichwort Seidenstraße in China, da hat man häufig den Eindruck, die Chinesen haben einen Plan, sie haben gigantisch aufgeholt und die Amerikaner wachen jetzt so ein bisschen auf und sagen so, hups, die sind ja dabei, an uns vorbeizuziehen. Also es geht um viel, viel mehr als diese rein an der Oberfläche verlaufenden Handelsstreitigkeiten.
Und die Europäer, ein Spielball mittendrin?
Die Europäer sind wie immer mit sich selbst beschäftigt, leider nicht immer in positiver Weise, wenn wir daran denken, dass wir hier den Brexit vor der Haustür haben, dass die Osteuropäer nicht mehr mitspielen wollen, dass wir riesige Probleme haben, die auf Europa zukommen. Ich denke da vor allen Dingen an die Migration, die nach wie vor ungelöst ist und an viele, viele andere Herausforderungen. Also Europa ist mit sich selbst beschäftigt, während Amerika und China Fakten schaffen.
Das Problem an der ganzen Sache scheint aber auch zu sein, dass USA, China und Europa, jeder hat ja eigentlich andere Vorstellungen davon, wie die Welt in Zukunft funktionieren soll. Kann man da überhaupt zu einer Einigung kommen?
Naja, es gibt einen Riesenkonflikt. Auf der einen Seite gibt es eine wirklich globale Tendenz zur Renationalisierung, also zur immer wieder stärkeren Besinnung auf den Nationalstaat und den Versuch, irgendwie die Dinge auf eigene Art zu lösen innerhalb des Landes. Also America first und Great Britain first und was weiß ich was alles. Auf der anderen Seite sind alle Probleme, die wir auf der Agenda haben, ob das Migration ist, ob das Klima ist, ob das die Technisierung ist und die Folgen für die entsprechenden Arbeitswelten, das sind alles Probleme, die kann man nur global lösen. Also die sind per se internationale Herausforderungen. Insofern ist diese sind da zwei globale Trends, die gegeneinander laufen. Das ist in der Tat eine schwierig zu lösende Aufgabe.
Sehen Sie eine Chance, dass man aufeinander kommt?
Naja, meistens ist es ja so, dass man irgendwie 5 vor 12, manchmal sogar fünf nach zwölf, sich dann irgendwie zusammenrauft und doch noch eine Lösung findet. Im Moment ist es so, dass wir natürlich eine relativ irrationale und von ziemlich eindimensionalen Motiven getriebene US-Politik vor uns haben und die USA nicht mehr der stabilisierende Faktor in der Welt waren, der sie in der Vergangenheit waren. Und China hat auch eine eigene Agenda. Insofern bin ich im Moment eher skeptisch.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Danke an Herrn Lück hier auch aus dem Studio. Zurück zum Marktgeschehen mit Ihnen, Claudia Werle. In Spannung im Handelsstreit. Profitieren denn davon auch Autoaktien?
Ja, denn die großen deutschen Autohersteller gehören ja zu denjenigen, die jetzt schon in ganz besonderer Weise von den Handelsstreitigkeiten in Mitleidenschaft gezogen worden sind und das auf mehreren Ebenen. Hersteller wie BMW beispielsweise haben eigene Werke in den USA. Das heißt also, in Amerika produzierte SUVs, die nach China exportiert werden, die sind von den Vergeltungszöllen der Volksrepublik betroffen. BMW hat deshalb schon die Preise für Fahrzeuge in China erhöht, was unterm Strich natürlich die Fahrzeuge weniger attraktiv macht für potenzielle Käufer. Und von daher, ja, es wäre für viele eine große Erleichterung, wenn man sich in Sachen Handelsstreitigkeiten einigen könnte. So ist es auch zu erklären, dass Autoaktien heute fast 3% steigen oder bis fast 3% steigen. Sogar BMW-Papiere können zulegen und das, obwohl der Münchner Autobauer ein saftiges Bußgeld wegen unzureichender Qualitätssicherung in Sachen Abgasskandal zahlen muss.
Dazu noch mehr Einzelheiten in dieser Sendung. Gegen die Bayer-Tochter Monsanto beginnt heute in den USA auch ein juristisches Verfahren. Der Vorwurf lautet, dass das Pflanzengift Glyphosat krebserregend ist. Zieht das Bayer nach unten?
Noch nicht, muss man sagen. Die Papiere 0,5% im Plus, wenngleich Bayer-Aktien in jüngster Zeit wegen dieser Streitigkeiten starken Schwankungen unterlegen waren. Der Prozess, den Sie angesprochen haben, der beginnt heute Nachmittag um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Kläger macht das Unkrautvernichtungsmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Er wirft dem amerikanischen Saatgutriesen Monsanto vor, die Risiken des Produktes verschwiegen zu haben. Der Konzern weist die Anschuldigungen zurück. Gut, warum muss sich Bayer mit dem Problem auseinandersetzen? Einfach, weil die Leverkusener Monsanto übernommen haben. Und der Rechtsstreit ist insofern interessant, weil es sich um einen Musterfall in einem Massenverfahren handelt, der richtungsweisend für weitere Klagen sein könnte. Insgesamt stehen in den USA rund 9.300 Klagen an.
Wir bleiben beim Bayer-Konzern, genauer der Aktie der Tochterfirma Covestro, die heute stark verliert. Was ist der Grund?
Enttäuschende Geschäftszahlen, ein verhaltener Geschäftsausblick. Die Geschäfte mit der Autoindustrie sind schwierig, die Konkurrenz wird härter und das ist der Grund, weshalb Covestro-Papiere fast 4% verlieren.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro aktuell 1,1359 $, die Umlaufrendite unverändert bei 0,01% und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.329,91 $.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit Informationen aus unserem Börsenstudio. Ja, Sie haben es in unseren Nachrichten und gerade den Börseninformationen gehört. Betrug konnte dem Autobauer BMW nicht nachgewiesen werden. Aber weil auch der Münchner Konzern einige tausend Autos verkauft hat, bei denen die Abgasreinigung nicht richtig funktioniert hat, muss das Unternehmen jetzt ein Millionenbußgeld zahlen. Einzelheiten von Michael Watzke aus München.
Die Staatsanwaltschaft München I, zuständig für Wirtschaftskriminalität, erhebt ein rekordverdächtig hohes Bußgeld gegen den Münchner Autobauer BMW. 8,5 Millionen Euro für eine Ordnungswidrigkeit. Oberstaatsanwältin Anne Leiding.
Die Staatsanwaltschaft München I hatte ja seit Anfang 2018 gegen unbekannte Mitarbeiter der BMW AG ermittelt und es ging dabei um prüfstandsbezogene Abschalteinrichtungen und insoweit auch um mögliche Betrugstaten.
Vor rund einem Jahr hatten 104 Staatsanwälte der Münchner Behörde die Firmenzentrale von BMW durchsucht. Seitdem hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob es bei BMW eine ähnliche Motorabschalteinrichtung gab wie bei Volkswagen. Ob also ein BMW-Dieselfahrzeug auf dem Teststand durch illegale Software weniger Stickoxid ausstößt als im Normalbetrieb.
Nach umfangreichen Ermittlungen haben wir herausgefunden, dass sich eben der Vorwurf des Betruges insoweit nicht bestätigen lässt, aber dass es eine fehlerhafte Bedatung gab.
Eine fehlerhafte Bedatung, das bedeutet, ein oder mehrere Sachbearbeiter bei BMW sollen Motorsoftware versehentlich falsch kopiert haben. Dies sei fahrlässig geschehen und sei in der Qualitätssicherung des Unternehmens niemandem aufgefallen. Es betraf genau 7.965 Fahrzeuge der besonders PS-starken und abgasintensiven Modellreihen 750 XD und M550 XD.
Darin sehen wir eine fahrlässige Aufsichtsverletzung. Dafür ist eben jetzt dieser Bußgeldbescheid ergangen.
BMW hat das Bußgeld sofort akzeptiert und bezahlt. Unmittelbar nach Erlass teilte das Unternehmen mit, man werde keine Rechtsmittel einlegen. Kein Wunder, mit diesem Bußgeldbescheid kommt das Unternehmen günstig davon. Während andere Autohersteller wie Volkswagen mit Milliardenschäden kämpfen, kann BMW das Narrativ des sauberen Herstellers aufrechterhalten, zumindest bisher. Der Münchner Autokonzern gibt keine Interview-Statements zum Thema ab, schreibt aber auf Anfrage des Deutschlandfunks, Zitat, bei dem vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Betrug. Das Aufspielen eines falschen Softwarebausteins war ein handwerklicher Fehler, der ärgerlich ist und den das Unternehmen bedauert. Zitat Ende. Bereits im Frühsommer 2018 habe BMW die fehlerhafte Software in den weltweit knapp 8000 Fahrzeugen korrigiert. So günstig 8,5 Millionen Euro auch sein mögen, für ein Bußgeld ist es eine erstaunlich hohe Summe, die die Münchner Oberstaatsanwältin Anne Leiding so erklärt.
Bei dem Bußgeld sollen vor allen Dingen die gegebenenfalls auch nur mittelbaren Vorteile abgeschöpft werden, die das Unternehmen eben aus den ersparten Aufwendungen mutmaßlich gezogen hat.
Für BMW spreche, so Leiding, dass das Unternehmen vollumfänglich kooperiert und seine Qualitätssicherung seitdem reformiert habe. Man könne daher davon ausgehen, dass der Fehler nicht noch einmal passiere.
Michael Watzke war das aus München. Bei der Messe Mobile World Congress in Barcelona stehen in dieser Woche der nächste schnelle Mobilfunkstandard 5G und die passenden Handys im Mittelpunkt. Mit 5G soll mobiles Internet rund 100 Mal schneller werden, als das bisher möglich ist. Ein Kinofilm ließe sich dann in wenigen Sekunden herunterladen, unterwegs wohlgemerkt. Doch dafür muss erst einmal das entsprechende Netz aufgebaut werden. Doch es gibt mehr Probleme als Fortschritte. Sebastian Schöbel über den Stand der Dinge.
Die Bundesregierung setzt ganz auf die Privatwirtschaft. Am 19. März sollen die nötigen Frequenzen für 5G unter bestimmten Auflagen versteigert werden. Genau diese Auflagen gehen den Mobilfunkanbietern aber viel zu weit, allen voran der Telekom, Vodafone und Telefonica. Sie haben Eilanträge vor einem Gericht eingereicht. Telekom-Chef Tim Höttges protestiert vehement.
Man fordert als Politiker einfach eine 5G-Versorgung in jedem Winkel bis zur Milchkanne und überall und sagt, die Privatwirtschaft soll das bezahlen.
Um wirklich den letzten Winkel der Republik mit schnellem Internet zu versorgen, wünscht sich die Politik, dass die Mobilfunkanbieter ihre teuer aufgebauten 5G-Netze in Zukunft auch für die Konkurrenz öffnen, die keine Funkmasten aufgestellt hat. Telekom und Co. bezeichnen das als Investitionskiller und setzen lieber auf punktuelle freiwillige Kooperation. Kommunen und Bundesländer aber befürchten, dass ohne Druck auf die Unternehmen die weißen Flecken auf der 4G-Landkarte zu weißen Flecken auf der 5G-Landkarte werden. Das muss nun vor Gericht geklärt werden und könnte die Frequenzversteigerung erheblich verzögern. Die zweite große Frage, mit wessen Technik wird 5G eigentlich aufgebaut? Falls die Technik nämlich aus China kommt, wie bei Branchenprimus Huawei, könnte es Probleme geben. Huaweis 5G-Technik ist begehrt, gilt als gut und günstig. Aber Experten, unter anderem beim Auswärtigen Amt und dem Bundesnachrichtendienst, befürchten, dass Huawei das Einfallstor für Industriespionage und Überwachung durch Chinas Staatsapparat werden könnte. Und Huawei könnte sich dagegen kaum wehren, meint IT-Experte Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung.
Ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Huawei sich vor chinesische Gerichte gegen die Herausgabe von Nutzerdaten wehren würde.
Trotzdem warnt Kleinhans vor Panikmache. Der britische Geheimdienst teste Huaweis Produkte seit Jahren und habe bisher keinen Grund gesehen, deren Verwendung rundweg abzulehnen. Um sicher zu gehen, könnte die Politik aber die Regeln für den 5G-Netzausbau entsprechend verschärfen, sagt Kleinhans, um bestimmte Hersteller in bestimmten hochsensiblen Bereichen auszuschließen. Huawei weist alle Vorwürfe vehement zurück. Und Huawei-Gründer Ren Zhengfei machte in der BBC jüngst seine Sicht auf das technologische Kräfteverhältnis klar. Wenn im Westen das Licht ausgeht, brennt es im Osten noch. Mit anderen Worten, es wird sich zeigen, wer wen mehr braucht beim 5G-Ausbau. Die Telekom jedenfalls hat schon deutlich gemacht, dass sie keinen Grund sieht, auf Technologie made in China zu verzichten.
Sebastian Schöbel über den nächsten Mobilfunkstandard 5G und wo es noch hakt. Die Bundesnetzagentur hat heute mitgeteilt, dass sie für die Versteigerung der 5G-Frequenzen 4 Unternehmen zugelassen hat. Neben den bisherigen Anbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica nämlich auch noch Drillisch Netz. Die britische Premierministerin Theresa May gerät zunehmend unter Druck, den EU-Austritt ihres Landes zu verschieben. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Übermorgen am Mittwoch gibt es im britischen Parlament eine weitere Abstimmungsrunde über die nächsten Schritte bis zum Brexit. Auch in dieser Runde droht May eine Abstimmungsniederlage. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper beschreibt Mays Optionen nun so: Falls sie die EU ohne Vertrag verlassen wolle, dann müsse darüber das Parlament entscheiden, oder?
Or she needs to propose an extension of Article 50 so that we can avoid going into this really chaotic no deal.
Oder für den Fall, dass es übermorgen keine Mehrheit für May gibt, dann müsse sie eine Verschiebung des Brexits beantragen, um einen chaotischen No Deal zu vermeiden, meint die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist dem Eindruck entgegengetreten, dass die deutsche Wirtschaft vor einem Abschwung stehe. Das Wachstum habe sich zwar verlangsamt, aber so Scholz im RBB.
Wir haben ja eine unverändert ordentliche Lage. Es ist nur nicht mehr ganz so vorwärtsstrebend, wie es in den letzten Jahren war, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft.
Hintergrund der Debatte darüber, wie sehr die Konjunktur sich eintrübt, ist, dass die Wirtschaft in Deutschland im letzten Quartal 2018 nicht mehr gewachsen ist und im Quartal davor hat sie sich um 0,2% reduziert. Dank Immobilienboom hat die Baubranche in Deutschland das beste Neugeschäft seit fast einem Vierteljahrhundert erzielt. Im vergangenen Jahr sind die Auftragseingänge nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Bauhauptgewerbe um gut 10% gestiegen auf 79,5 Milliarden Euro. Etwas umfangreicher war das Neugeschäft zuletzt 1994 gewesen, erklärten die Statistiker. Damals gab es einen Boom im Gefolge der deutschen Einheit. Siemens-Chef Joe Kaeser wird neuer Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. In den vergangenen 5 Jahren hatte Hubert Lienhardt, der ehemalige Vorstandschef des Technologiekonzerns Freud, den Posten inne. Der APA, abgekürzte Ausschuss, bündelt die wirtschaftspolitischen Interessen deutscher Unternehmen mit Blick auf Asien und setzt sich für mehr Handel und Investitionen zwischen den Regionen ein.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker. Vielen Dank. Die SPD schärft ihr sozialpolitisches Profil. Heute hat Bundesjustizministerin Katharina Barley einen neuen Vorstoß gemacht. Sie will, dass künftig auch beim Kauf von Wohnungen derjenige den Makler bezahlt, der ihn bestellt hat. Wie bisher bei Mietwohnungen schon. Theo Gers mit weiteren Einzelheiten.
Wer den Makler beauftragt, in der Regel der Verkäufer, soll künftig auch dessen Rechnung begleichen. Diese Regel, die seit 2015 schon bei Vermietungen gilt, soll künftig auch die Käufer von Wohnungen und Eigenheimen deutlich entlasten, betont Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
Wir glauben, dass es ein wichtiger Beitrag ist, um den Immobilienerwerb gerade für Normalverdiener und für junge Familien attraktiver, nämlich billiger zu machen.
Unattraktiv ist die Initiative dagegen für Makler, weil manche Verkäufer künftig ihre Immobilien lieber selbst verkaufen oder als Verkäufer deutlich niedrigere Provisionen durchsetzen könnten, rechnet das Justizministerium mit Umsatzverlusten für die Branche von 600 Millionen Euro im Jahr. Weit größer, rund 3 Milliarden Euro, wäre dafür die Entlastung der Immobilienkäufer, die vor allem in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Hessen sparen würden, weil dort bislang der Wohnungskäufer den Makler allein bezahlt. Jan-Marco Lutschak, der rechtspolitische Experte der Unionsfraktion, hält dies allerdings für eine Milchmädchenrechnung. Er lehnt den Vorstoß ab. Seine Begründung: Die Verkäufer werden, wenn sie die Maklergebühr zahlen müssen, diese einfach im Kaufpreis verstecken und diesen erhöhen.
Und das hätte natürlich dann zur Folge, dass das gegebenenfalls sogar kontraproduktiv wäre, weil der Erwerber zum einen nicht entlastet würde, weil der Kaufpreis dann entsprechend höher ist und gleichzeitig müsste er am Ende zum Beispiel eine höhere Grunderwerbsteuer bezahlen, weil sich das ja vom Kaufpreis wiederum errechnet. Also da muss man sehr aufpassen, dass man am Ende den Erwerbern nicht Steine statt Brot gibt.
In Bausch und Bogen ablehnen will Jan-Marco Lutschak den Gesetzentwurf allerdings auch nicht. Als Bundestagsabgeordneter aus Berlin mit seinem angespannten Wohnungsmarkt weiß er um den Sprengsatz, der gerade den Maklergebühren innewohnt. Lutschak bleibt auch deshalb vorsichtig, weil Union und SPD auf dem Wohngipfel im vergangenen September beschlossen haben, eine Senkung der Ausgaben für den Erwerb von selbstgenutztem Wohnraum bei den Maklerkosten anzustreben. Darauf pocht jetzt auch die SPD, betont Johannes Fechner.
Also die SPD-Minister und die Unionsminister und die Kanzlerin, die haben das eindeutig auf dem Wohngipfel vereinbart. Da ist jetzt die Autorität der Kanzlerin gefragt. Das erwarten wir. Da hat sie uns ihr Wort gegeben.
Jan-Marco Lutschak von der CDU, aber auch der Immobilienverband IVD können sich dagegen als Kompromiss ein Gesetz vorstellen, nachdem die Maklerkosten künftig überall im Lande von Käufer und Verkäufer je zur Hälfte zu tragen wären.
Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Die Kommentatoren in der Wirtschaftspresse befassen sich heute mit dem Vorwurf von Verdi-Chef Sirske, in der Paketzustellerbranche herrschten mafiöse Strukturen.
Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung sind die Empfänger der Sendungen für die Zustände mitverantwortlich. Kaum jemand denke darüber nach, welchem Zeitdruck die Arbeiter ausgesetzt sind und was sie am Ende verdienen. Seien wir ehrlich, es interessiert uns nicht. Hauptsache, das Paket wird pünktlich überreicht. Es ist diese Ignoranz, die das Entstehen einer Parallelgesellschaft ermöglicht hat. Im Schlachthof, auf dem Bau oder im Lieferbulli arbeiten vorrangig zigtausende Ausländer für wenig Geld in kaum zu durchschauenden Arbeitsverhältnissen. Eine Schattenarmee, die der Wohlstandsgesellschaft ihren Lebensstil ermöglicht. Brauchen wir also noch mehr Gesetze, noch mehr Verbote, fragt der Tagesspiegel aus Berlin. Wahrscheinlich bringt das wenig. Wirkungsvoller wäre es, wenn etwa Gewerbeämter genauer hinsähen, welchen Firmen aus EU-Ländern sie die Ausübung von Dienstleistungen gestatten. Oder wenn Sozialversicherungen und Zoll die Einhaltung des geltenden Rechts besser kontrollierten. Den größten Beitrag im Kampf gegen Ausbeutung aber kann die Branche selbst leisten, indem sie verbindliche Standards für die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen festlegt und auf deren Einhaltung achtet. Richtig findet die Frankfurter Rundschau den von Umweltministerin Schulze vorgelegten Entwurf für ein Klimaschutzgesetz. Die Politik der Sonntagsreden führt nicht weiter. Klimaschutz ist kein Selbstläufer. Man muss ihn wollen, man muss ihn fördern und notfalls erzwingen. Dieser Logik folgen die Pläne der Umweltministerin. Sie beinhalten Strafzahlungen aus den Etats der Ressorts als Ultima Ratio für den Fall, dass Minderungsziele nicht eingehalten werden und Deutschland sich CO2-Zertifikate anderswo in Europa besorgen muss. Der Aufschrei und die Abwehrreaktionen aus der Union wirken kleinkariert, wie ein letztes Gefecht um den Status quo. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Indem sie die Pläne der Ministerin diffamieren, sind die Kritiker aus der Union zugleich repräsentativ. Sie gleichen all jenen Bürgern, die grundsätzlich und unbedingt für Klimaschutz sind, sich aber garantiert querlegen, sobald es konkret wird. Alternativen zu dem von ihnen abgelehnten Gesetz liefern sie selbstverständlich nicht. Ihr Ziel ist ja nur, die Debatte abzuwürgen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht unsere Sendung zu Ende. In Deutschland heute nach den Nachrichten hören Sie hier gleich über den Widerstand der Taxifahrer gegen eine Liberalisierung des Fahrdienstmarktes. Danke für Ihr Interesse bis hierher. Ihnen noch einen angenehmen Tag. Im Studio war Silke Hane. Tschüss.